Bevor es mit der Folge losgeht, habe ich noch eine gute Neuigkeit für euch. Das Beats & Bones Podcast Festival findet dieses Jahr wieder statt. Am 19. September gehen wir mit dem Festival in die dritte Runde. Und zu diesem Anlass erwarten euch dieses Mal auch gleich drei Bühnen mit Podcast aus der Welt der Wissenschaft. Das Line-up ist lang und mit dabei sind Der Rest ist Geschichte, Die großen Fragen der Wissenschaft, Die Schule brennt, Geo-Epoche, Der Hörsaal, Kettenreaktion mit Dirk Steffens, Klimalabor, Ralf Kaspers relevante Rätsel, Raum und Zeit, Robinga Schnögelrögel, Schneller Schlau, Spektrum-Podcast, Tierisch, Was bisher geschah. Und natürlich Beats and Bones auf drei Bühnen. Und was ich immer so schön finde an dem Podcast-Festival ist, dass natürlich die ganzen Wissenschaftspodcasts zusammenkommen, aber dass man ganz nebenbei auch das Museum genießen kann. Den Link zu den Tickets und zum Lineup findet ihr in den Shownotes und auf unserer Homepage aufdieohren.de/festival. Am 19. September geht's los und ich freue mich, wenn wir uns dort sehen.
Beats and Bones, der Podcast vom Museum für Naturkunde Berlin. Wissen aufs Ohr in Kooperation mit der Berliner Sparkasse.
Erster Grabungstag, wir kommen in die Grabung rein, wollen erstmal klar Schiff machen, die Steine beiseite schieben und dann ruft direkt Lorenzo, Hilfe, stopp, da nicht. Und dann war mitten auf dem Sandsteinblock eben so eine Kratzspur, so ein Grabgang drauf. Und das gab es vorher nicht.
Der Brohmacker lässt PaläontologInnen Herzen höher schlagen. Denn die Grabungsstätte im Thüringer Wald bietet einen einzigartigen Einblick, wie die ersten Wirbeltiere an Land gelebt haben und wie das Ökosystem grundlegend verändert hat. Immer mehr fossile Funde werden ans Licht befördert. Zeit für ein Update und damit für Runde 2 mit Jörg und Steffen. Unseren, sie werden es nicht lieben, aber ich sag's trotzdem, Brohmacker Bros. Dr. Jörg Fröbisch ist Professor für Paläobiologie und Evolution an der Humboldt-Universität, Wirbeltier-Paläontologe und Grabungsleiter am Brohmacker. Jörg ist preisgekrönter Forscher und performt auch vor dem Mikro ziemlich souverän. Karaoke weiß ich nicht, aber auf der Beats & Bones Live-Bühne zum Beispiel und eigentlich bei allen Kommunikationsformen rund um den Brohmacker. Das freut uns, das freut aber auch Steffen Bock, Biologe und Wissenschaftskommunikator. Die Erforschung am Brohmacker bekommt nämlich Unterstützung in Form von innovativen Kommunikationsformen. Und die entwickelt Steffen. Damit alle was vom Brohmacker haben und aus anderen Blickwinkeln auf Forschung und Wissenschaft schauen können. Aber nun, ein kleines Scheibchen Brohmacker aus erster Hand bitte. Für unseren Host des Podcasts, Lukas Klaschinski.
Bevor es losgeht, wer noch nicht Brohmacker Ultra ist, der darf gerne mal in unsere erste Folge mit Jörg und Steffen reinhören. Auf den Spuren der Ursaurier, Brohmacker, genauso heißt diese. Und jetzt ganz viel Spaß mit dem Update.
Jörg, Steffen, schön, dass ihr wieder da seid. Es ist über 3 Jahre her, als wir das letzte Mal zusammen hier im Studio waren. Und ich bin gespannt, was es Neues vom Brohmacker zu erzählen gibt. Kurzes Assoziationsspiel. Welche Wörter fallen euch ein, wenn ihr an den Brohmacker denkt? Jeder drei, gerne abwechseln.
Ursaurier. Rot. Roter Stein.
Ah, okay.
Gesteinsplatten.
Mhm. Knochen.
Hammer.
Gute Zeit sind 2 Worte, ne? Blöd.
Ja. Ja, ist gut. Also können wir so nehmen. Sehr schön. Man kriegt so ein bestimmtes Gefühl von dem, was da ist. Also Ausgrabungsstätten sind ja auch immer was Besonderes und Brohmacker ist wirklich sehr besonders. Du bist ja, Jörg, ein erfahrener Grabungsleiter, der in der Welt unterwegs war. Gab es einen Punkt, wo du gemerkt hast, das hier ist eine ganz besondere Fundstelle, die ist bedeutend? Oder hat sich das eher mit der Zeit entwickelt? Oder gab es irgendwann den Fund, wo du gesagt hast, okay, hier haben wir einen ganz besonderen Schatz?
Ist natürlich eine super Frage. Die Brohmacker Fundstelle ist aus vielerlei Hinsicht einzigartig, weil sie natürlich die Frühevolution der Ökosysteme aufzeigt. Pflanzenfresser tauchen zum ersten Mal auf, auch in der Mehrzahl, also diese typische Nahrungspyramide. Und wir haben natürlich das parallele Auftreten von Körperfossilien, also von Skeletten und von den Pferden. Und zwar in Lagerstättenqualität, so sagen wir das, wenn die besonders gut und besonders viel erhalten sind. Ich meine, ich habe als Student schon von der Bromacker Fundstelle gehört, wollte immer mitgraben, hat sich irgendwie nicht ergeben. Das Ganze ist jetzt natürlich 25, 30 Jahre her. Und damals dachte ich schon, oh, das ist eine coole Fundstelle. Da kommen interessante Sachen raus, die man nirgendwo anders findet. Und na gut, jetzt sind wir selber seit 5 Jahren dabei und ja gut, erster Grabungstag, wir kommen in die Grabung rein, wollen erstmal klar Schiff machen, die Steine beiseite schieben und dann ruft direkt Lorenzo, weiß nicht, ob wir es letztes Mal schon erzählt haben, Hilfe, stopp da nicht. Und dann war mitten auf dem Sandsteinblock eben so eine Kratzspur, so ein Grabgang drauf. Und das gab es vorher nicht. Ja, wir haben also am ersten Tag, in der ersten Stunde quasi ein neues Fossil entdeckt. Und das in einer Fundstelle, wo du vorher noch nicht warst, die aber seit über 130 Jahren oder was bekannt ist. Das ist schon eine Nummer, das ist schon gut.
Es gibt auch Updates, ne? Seit dem letzten Mal ist die Zahl der Funde und Neuentdeckungen enorm in die Höhe geschnellt. Habt ihr da ein paar Zahlen für mich, was es dort alles so gibt und in welcher Vielzahl?
Ja, also die erste Grabung war natürlich quasi unser Experimentierfeld, wo wir nur 2 Wochen gegraben haben und auch im Herbst und es hat die ganze Zeit geregnet. Das war also eine Herausforderung, da hatten wir nicht ganz so viele Funde, aber ansonsten ja im Schnitt so um die 300 bis 400, also 350 Funde pro Saison, wenn wir 4 Wochen am Stück graben.
Wow, und darunter auch 2 neue Ursaurier, ne? Also mit einer der frühesten Pflanzenfresser.
Ja, genau. Also ich meine, wir haben eben die unterschiedlichsten Tiere und auch Pflanzen. Aber ich bin ja Wirbeltierpaläontologe, deswegen interessieren mich primär die Wirbeltiere als solche. Und da haben wir, schon bevor wir angefangen haben, war die Fundstelle ja bekannt. Und da gab es 12 verschiedene Gattungen und Arten. Mhm. Ja, und wir haben jetzt ein paar neue beschrieben. Unter anderem auch einen dieser Pflanzenfresser, die sogenannten Diadektiden. Und zwar den 3. der Diadektiden. Vorher gab es nur 2, jetzt haben wir 3. Und da haben wir uns natürlich auch einen besonderen Namen ausgedacht. So ein bisschen in Anspielung an den Geopark Thüringen Inselsberg Dreigleichen, wo es eben 3 gleiche Burgen sind, die nebeneinander stehen, haben wir quasi fast 3 gleiche Diadektiden. Und deswegen haben wir den nach dem Geopark Diadectes Dreigleichenensis genannt.
Bromacker bietet auch für die verschiedensten Forschungsbereiche neue Erkenntnisse. Welche Bereiche sind da eigentlich beteiligt?
Na, generell haben wir ja die naturwissenschaftliche Seite der Forschung und da haben wir im Prinzip Geologie, Klima, Biodiversität, Biomechanik, Ökosystemforschung und eins habe ich jetzt vergessen, die Physiologie, ne? Also wie die Tiere, wie schnell sie gewachsen sind, wie alt sie geworden sind und so. Das ist die naturwissenschaftliche Seite und da haben wir natürlich auch, ja, wenn ich sage modernste Methoden, dann ist das Computertomographie, 3D-Modellierung, Animation von der Bewegungsfreiheit, solche Sachen. Und dann haben wir natürlich die Wissenschaftskommunikationsseite, wie wir dann die Prozesse und die Forschung an die Öffentlichkeit bringen, so wie hier.
Und Steffen, das ist ja dein Spezialgebiet, ne?
Genau, ich bin als Wissenschaftskommunikator im Projekt angestellt und übernehme da die Koordination über die Projektpartner.
Bromacker vor 290 Millionen Jahren. Hier haben die frühen Landwirbeltiere gelebt oder populärwissenschaftlich die Ursaurier, darunter der Diadectes Dreigleichenensis. Aber auch wenn der Begriff Ursaurier anderes vermuten lässt, sie sind nicht die Vorfahren der Dinosaurier. Die kamen erst über 40 Millionen Jahre später. Heute wird am Bromacker Neuland betreten. Früher wurde am Bromacker einfach Land betreten. Denn das ist auch das Spannende am Bromacker, der Übergang von Wasser zu Landlebewesen. Eier wurden erstmals an Land abgelegt und nicht im Wasser. Und an Land hat die Ursaurier neue Nahrungsquellen erwartet. Grünes. Diadectes Dreigleichenensis waren mit die ersten Pflanzenfresser. Sie sind übrigens nicht die einzige neue Art, die am Bromacker zum Vorschein gekommen ist. Auch gefunden und erstmals bestimmt, Eudibamus cursoris, der bei Gefahr auch mal auf 2 Beinen laufen konnte. Oder Orobates papsti. Benannt ist er nicht nach dem katholischen Oberhaupt, sondern nach Professor Dr. Wilhelm Pabst. Ein Lehrer und Naturforscher aus Gotha, der an den ersten Erkundungen des Bromackers beteiligt war. 1898 wurden nämlich die versteinerten Fußspuren eben jenes Ursauriers entdeckt. Viel ist damit noch nicht anzufangen gewesen und das hat Papst auch erkannt. Wir kennen von jenen Tieren eben nur die Fährten und wer möchte daher wagen, zu ihnen ein Fantasietier zu konstruieren. Ein Fantasietier ist es schon lange nicht mehr, denn zu den Pferden hat sich mittlerweile ein Skelett gesellt. Und endlich, mehr als 100 Jahre später, hat Orobates Papsti seinen Namen bekommen. Mit jeder neuen Art wird das Bromacker-Bild klarer.
Je mehr Arten ihr findet, desto mehr komplettiert sich auch das Bild des Ökosystems vor 290 Millionen Jahren und was dort an Lebensbedingungen geherrscht hat. Wie sah der Bromacker damals aus? Also wie kann ich es mir vorstellen? War es grün, war es urwaldig, war es so ein Feuchtgebiet, war es so wie wir das Gebiet jetzt kennen, nur dass andere Tiere gelebt haben?
Na, wenn wir diese Frage gestellt bekommen, dann sagen wir normalerweise, ja, also wir waren hier schon im Hinterland. Es gibt auch eine berühmte Publikation über die Fundstelle, wo sie als The Holy Grail Highland Locality, also eine Hochlandlokalität, das ist ein bisschen umstritten, aber wir waren wahrscheinlich in einer Hochebene von etwa 1000 Meter Höhe. Mhm. Andererseits sagen wir, dass es so eine Art Wadi war, also ein Flusstal, wo quasi Felswände an den Seiten war. Ein relativ breites Tal, wo sich eben ein Fluss durchschlängelte.
Klingt wie der Grand Canyon jetzt. Zumindest.
Ja, vielleicht nicht ganz so tief.
Okay.
Und dann haben wir neben dem eigentlichen Flusslauf eine Überschwemmungsebene. Und je nach, es ist also sehr saisonales Klima. Mal regnet es, nehmen wir an, einen Monat oder zwei oder zumindest eine gewisse Zeit am Stück. Mal ist es trocken. Und wie das so ist im Gebirge, wenn da vielleicht im Hinterland ein bisschen Schnee ist auf den Gipfeln oder so, oder es regnet mal, dann kommt das alles zusammen und es ergibt quasi so einen Sturzbach, der dann auch über die Ufer tritt in diese Überschwemmungsebene, wo dann die eigentlichen Tiere leben. Also die Ursache sind nicht im Fluss, sondern voll terrestrische landlebende Tiere, die quasi daneben sind. Aber die Frage war ja, ob es grün ist. Ja, es gibt Pflanzen. Die Fundstelle ist jetzt nicht super duper bekannt für die Pflanzen selber. Und es war eher... ja, eher arid, also schon trocken. Mhm. Ne? Es gibt eine andere ähnliche Fundstelle, ich will ja keine Werbung für andere Fundstellen machen, aber zum Beispiel der Chemnitzer Wald, der versteinerte Wald in Chemnitz, ist fast zeitgleich, gleiches Alter, vielleicht ein bisschen älter, und da ist es ganz klar ein Regenwald, also extrem feucht. Da hat man noch die 1 Meter dicken Baumstämme, die auch 10 Meter hoch waren und die dann durch den Ascheregen zugelaufen sind. Aber wir reden ja über den Bromacker, und hier haben wir einfach ein ganz anderes Ökosystem. Es ist viel trockener und da finden wir auch dann andere Arten als in solchen Feuchtgebieten.
Und wo wir schon bei Klima sind, wie findet ihr letzten Endes heraus, welches Klima zu der Zeit geherrscht hat? Also sind es die Pflanzenfunde? Manchmal findet man ja auch Spuren von Regeneinschlag. Manchmal sind es Spuren von Flussläufen. Woran merkt man das? Woher weiß man das?
Genau, es gibt ja Wetter und Klima.
Stimmt, richtig. Ne?
Und wenn man sich nicht so richtig damit auseinandersetzt, dann ist das alles für einen gleich. Es regnet, ist blöd, so nach dem Motto. Oder auch nicht.
Mhm. Nimm es bitte nochmal auseinander für uns.
Ja, Wetter ist im Prinzip die Wettersituation am Tag und Klima ist im Prinzip das Gesamtbild, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe. Ja, und es ist eben so, dass wir, wie du schon angesprochen hast, Regentropfenmarken oder Einschlagsmarken haben. Da kann man dann auch Starkregen sehen. Da muss natürlich das Sediment dementsprechend auch so sein, dass es erhalten ist. Also das muss dann eher ein feines Sediment sein, ein Tonstein oder sowas, ein matschiges Umgebung. Wohingegen jetzt auf einem Geröll oder einem groben Sandstein würde man keine Regentropfenmarken finden. Ja, und das gleiche gilt auch für sogenannte Wasserstandsmarken. Mhm. Das sind dann solche Ringe, die parallel zueinander sind, unterschiedlichen Ebenen, wo wir die so interpretieren, dass das sogenannte Verdunstungsmarken sind, wo die Pfütze steht tagsüber, die Sonne brennt drauf, es verdunstet, dann geht es ein bisschen weiter runter, nachts verdunstet nichts, dann bildet das so eine Linie und das dann eben mehrere Tage hintereinander, und dann können wir rekonstruieren, dass es über mehrere Wochen oder gar in diesem Fall 2 Monate am Bromacker nicht geregnet hat.
Okay. Und mal so ganz naiv gefragt, wozu ist es eigentlich hilfreich zu wissen, wie das Ökosystem damals ausgesehen hat, also wie das Ganze funktioniert hat?
Na, im Prinzip sind wir hier in einer Zeit, wo die Wirbeltiere kurz vorher erstmalig aus dem Wasser an Land gekommen sind und dort quasi neue Ökosysteme entdecken und entwickeln, so wie wir sie von heute auch kennen. Und hier zum Teil eben auch zum allerersten Mal. Und ich finde schon, dass diese Evolution, überhaupt das Entstehen von solchen Ökosystemen, besonders wichtig ist. Und andererseits natürlich auch das, die Erhaltung solcher Ökosysteme, also wie können wir die heute erhalten oder wodurch werden Ökosysteme beeinflusst, Umwelteinflüsse, wie kommt es zu Aussterbeereignissen, sodass wir das heutige vom Menschen hervorgerufene Aussterbeereignis eben auch vorhersagen, idealerweise verhindern oder irgendwie beeinflussen können.
Wir kommen mal zu den Akteuren aus dieser Zeit mit wenigen Anhaltspunkten. Also, na klar, ein paar Knochen, ein paar Abdrücken, rekonstruiert ihr ja eigentlich ein ganzes Leben. Und wenn ich damals durch diese Ebene gestriffen wäre, welche Tiere, welche Pflanzen wären mir da begegnet?
Gut, ich bin jetzt kein Paläobotaniker, aber es gab ja schon ausgedehnte Wälder, auch kurz vorher im Oberkarbon, wo dann auch unsere Steinkohle dann sich gebildet hat, diese Steinkohlewälder, die heute hochkompaktiert abgebaut werden oder auch nicht mehr bald. Und da gibt es zum Beispiel auch Schachtelhalme, die wir heute auch kennen, die aber sehr, sehr selten sind und eben so ein typisches, ja, als wären so zwei Strohhalme ineinander geschoben oder mehrere übereinander aussehen mit so Narben in der Mitte. Und weiß nicht, ob ich das jetzt im Podcast hier so ideal beschrieben habe.
Doch, ich habe direkt eine Vorstellung gehabt. Strohhalme, das hat mir geholfen.
Ja, und das sind eben heutzutage sehr kleine Pflanzen, können wir auch hier im Baumarkt kaufen, ist überhaupt kein Problem, wachsen eigentlich eher in Feuchtgebieten und das bezieht sich früher im Prinzip auch auf feuchtere Gebiete, nur dass die eben Baumdicke haben. Mal so, ja, so einen halben Meter Durchmesser. Ja, wow. Das ist jetzt am Burgmarker nicht unbedingt, weil wir eher in einem trockenen Gebiet sind, aber es gab Schachtelhalme, es gab auch Koniferen, also Nadelbäume und andere Pflanzen, die heute ausgestorben sind. Ja, Angiosperm, Blütenpflanzen gab es noch nicht, die sind einfach noch nicht evolviert gewesen.
Ah, okay. Aber Insekten gab es, Amphibien gab es, Reptilien gab es und Säugetiere noch nicht, richtig?
Genau, Säugetiere selber noch nicht, aber die Evolutionslinie der Säugetiere war durchaus vorhanden, weil ja die Reptilien und die Säugetierchen, die Synapsiden, ein zeitgleiches Alter haben, sind ja Schwesterngruppen.
Von den Reptilien und Amphibien weiß ich, das sind ja alle, beziehungsweise die meisten davon, Fleischfresser. Wer hat denn zu der Zeit da wen gefressen? Also wie kann ich mir das Gefüge vorstellen.
Das Spannende ist ja, dass wir hier mit somit die frühesten Pflanzenfresser haben. Die Diadektinen zum Beispiel, die eben somit die häufigsten Tiere vor Ort sind. Das sind frühe Pflanzenfresser. Es gab welche, die minimal älter waren. Aber hier haben wir, wie gesagt, das erste Ökosystem, wo sie in der Überzahl waren. Ja, und wer wen gefressen hat, das können wir idealerweise eigentlich herausfinden, indem wir in einem Skelett einen Mageninhalt finden oder etwas, was hinten als Koprolith wieder ausgeschieden wurde oder auch vorne, es gibt nämlich sogenannte Regurgitalette aus dem Englischen, wo etwas regurgitated wird, also wieder ausgespuckt wird, wie so ein Auswurf. Das gibt's auch von heute lebenden Tieren als Gewölle von Eulen oder derartiges. Oder wer zu Hause eine Hauskatze hat, der hat so viel am Fell aufgeleckt, dann kommt da auch wieder was raus.
Und wie findet ihr dann letzten Endes heraus, dass die dann Pflanzen gefressen haben und eben kein Fleisch? Also ist es, dass ihr die Kauflächen untersucht oder welche Untersuchungen ja führen dahin zu dem Schluss?
Ja, gute Frage. Also ich meine, man hat natürlich vielleicht eine Idee oder einen Hinweis. Ja, der sieht so aus, als würde der Pflanzen gefressen haben. Aber letztendlich müssen wir da quantitativ rangehen, wie du sagst. Ne? Wir gucken uns die Zähne an. Erstmal die Morphologie. Wenn es spitze Zähne sind, große, mit Schneidekanten, dann ist es ein Fleischfresser. Ist ziemlich klar. Wenn da mehrere Zahnspitzen dran sind und relativ klein, dann ist es vielleicht ein insektivores Tier, also ein Tier, was Insekten gefressen hat. Aber wenn die da so eher breite Kauflächen hatten, wo man Pflanzennahrung gut zermahlen konnte, dann ist das ein Hinweis darauf. Und da können wir uns dann die Kauflächen angucken, die Kaubewegungen im Kiefer rekonstruieren.
Okay.
Es gibt noch andere Hinweise, also generell nicht nur die Zähne, das Gebiss, sondern auch überhaupt der ganze Körperbau. Also wenn wir frühe Pflanzenfresser, weil die noch nicht so ein super spezialisierte Mägen hatten wie heutige Kühe, direkt 7 an der Zahl oder was, haben die relativ große Gedärme gehabt. Das nehmen wir zumindest an, und das sieht man auch am, wie heißt das auf Deutsch? Ribcage, am Brustkorb.
Ja. Du bewegst dich häufig in der englischen Sprache, wenn du in der Forschung arbeitest, ne?
Ja, wir schreiben ja unsere Artikel auf Englisch. Wir haben ein internationales Team, da reden wir auf Englisch.
Ah,
wenn
okay.
da Franzosen, Italiener, Kanadier, Holländer, Deutsche zusammenkommen, dann ist Englisch die Sprache.
Und diese Umstellung der Nahrung ist ja ein evolutionärer Prozess und das dauert ja auch eine Weile. Was bedeutet das eigentlich für ein Ökosystem, wenn manche darin plötzlich anfangen, die Ernährung umzustellen? Und es wird ja wahrscheinlich so gewesen sein, dass die angefangen haben, ein bisschen Pflanzennahrung zuzunehmen und dann von Generation zu Generation hat sich das verstärkt und irgendwann wurde gar kein Fleisch mehr gefressen, sondern nur noch Pflanzen. Und das Ökosystem wird dann erobert? Also Nischen werden dann besetzt. Und wie kann ich mir so eine Entwicklung vorstellen?
Na, ich würde sagen, das ist jetzt gar nicht so problematisch, wenn neue Nischen entdeckt werden oder invasiert werden, weil die Tiere ja etwas Neues zusätzlich machen. Das andere Ökosystem bleibt bestehen. Und es wird erst spannend, wenn dann Tiere in die gleiche ökologische Nische gehen, wo sie in Wettbewerb miteinander sind und konkurrieren und dann vielleicht ein Tier aus irgendeinem Grund besser angepasst ist und dann das andere quasi austrumpft. Das haben wir heutzutage auch bei invasiven Arten, wenn von irgendeinem anderen Kontinent, ich weiß nicht wer, einwandert und plötzlich heimische Tiere verdrängt. Ne? Oder es wird spannend, wenn dann plötzlich eine ökologische Nische wegfällt durch ein Aussterbeereignis oder es gibt ja bei heutigen Fröschen so Pilzinfektionen an der Haut und dann fallen potenzielle Nahrungsquellen für andere Tiere weg. Das ist eher problematisch, würde ich sagen, als wenn jetzt so neue Sachen entdeckt werden. Ne? Und wir sind hier eben gerade in einem Bereich, wo eben auch, wir sagen, Körperbaupläne sich neu entwickeln. Also auch zum ersten Mal grabende Formen. Jetzt nicht aus dieser Fundstelle, aber aus anderen Fundstellen kennen wir auch kletternde Formen, die also auf Bäume gegangen sind. Und ich finde es immer super spannend, wenn sowas zum ersten Mal passiert. Oder auch parallel und man dann sieht, wie die unterschiedlichen morphologischen, also die Anpassungen am Körperbau da ausgebildet sind.
Es gab neue Funde, unter anderem eben Mikrosaurier. Wie groß beziehungsweise wie klein sind Mikrosaurier denn eigentlich?
Also Mikrosaurier, wie sahen die aus? Wie groß waren die? Ja, relativ klein, vielleicht eine Schädelgröße von 1 Zentimeter an 1,5 und dann das ganze Tier etwa 10, 15 Zentimeter maximal.
So wie kleine Echsen.
Genau, wie so eine kleine Echse oder ein Salamander, der dann eben ja am Boden unterwegs war, vielleicht auch im Boden.
Und was ist jetzt das Besondere an den Mikrosauriern? Ist es nur die Größe? Und wie hat er auch gelebt?
Ja, es gibt tatsächlich aus der Tambach-Formation, wo die Bromacker Fundstelle drin ist, gibt es zwei Mikrosaurier. Einer wurde schon vor über 10 Jahren beschrieben und zwar aber nicht von der eigentlichen Bromacker Fundstelle, sondern ein bisschen weit ab im Nachbarort. Und jetzt haben wir von der Bromacker Fundstelle letztes Jahr einen neuen Mikrosaurier beschrieben, eine andere Gruppe, sehr ähnlich. Und von dem anderen Stück hatten wir nur einen Schädel. Der wurde, wie gesagt, vor über 10 Jahren beschrieben und wir wussten nicht so richtig, wie die gelebt haben. Es gibt andere Funde von anderen Fundstellen der Welt, die auch ganz Skelettreste zeigen. Und hier haben wir in dem Fall aber wirklich eine sehr schöne Vorderextremität erhalten, wo wir zeigen konnten, dass dieses Tier womöglich sehr gut ans Graben angepasst war. Die haben auch so eine Schnauze, ja, wo der Oberkiefer, man würde fast sagen, wie so ein Überbiss, wo die Nase so ein bisschen übersteht und der Kiefer ein bisschen weiter hinten ist.
Könnte er das so als Schaufel benutzen?
Ne? Ja, genau. Ja, okay. Es ist so ein Zusammenspiel zwischen, ja, also es waren auf jeden Fall kleine grabende Formen, aber ein Zusammenspiel zwischen kopfgrabend und Vorderextremitäten grabend. Ja, also ein bisschen so ein Zwischending zwischen so eine Blindwühle und einem Maulwurf.
Okay. Aber was ich mich immer frage, wenn man jetzt die Knochen findet, das Skelett, wie kann man auf das Verhalten schließen? Also ist es dann die Form und dann sagt man, okay, so müssen sie gelebt haben, weil so viel mehr Anhaltspunkte habt ihr nicht, dass sie zum Beispiel Tunnel gegraben haben, oder?
Ja, genau. Also ich meine, man kann natürlich immer irgendwas angucken und sagen, so war's. Ja. Oder ich guck dir den jetzt hier an, den Saurier, und ich sag dir, der hat Pflanzen gefressen oder hat gegraben. Ja, kann man machen, ist aber Paläofantasie. Ja, und
andere Studienfach.
Ja, genau. Deswegen, ja, wir wollen aber eben nicht belächelt werden mit unserer Wissenschaft, sondern wir wollen spannende Forschung betreiben mit modernsten Methoden. Und da können wir dann zum Beispiel, natürlich, wenn wir jetzt das Skelett, die Anatomie beschreiben, dann vergleichen wir das mit heute lebenden Formen. Wir nehmen Messstrecken mit Proportionen, wie lang ist der Unterarm im Vergleich zum Oberarm, wie lang ist die Handfläche und die Finger, sind die eher spitz und krallenförmig wie bei einer Katze, da würde er darauf hindeuten, dass es ein Raubtier ist, oder so ein bisschen abgeflacht, schaufelförmig, wie bei einem Maulwurf, der dann auch Erde so ein bisschen zur Seite schaufeln kann. Und auch die Gelenke sprechen ja eine gewisse Sprache oder geben Informationen darüber, wie viel Bewegungsfreiraum dort war. Ja, und ob jetzt zum Beispiel der Ellenbogen, wir würden sagen Olecranon-Prozess, wie weit der nach hinten reicht und wie stark die Bewegungsmöglichkeit ist.
Ach so, okay, zum
Graben. Genau, und ob da dann vielleicht ein Muskel angesetzt hat, der besonders stark war, um dann eine zu
Ziehbewegung
graben,
zu machen.
Genau, so eine Schaufelbewegung zu machen.
Ah ja, okay, klar.
Ja, und sowas können wir rein anatomisch und mit Messwerten, also Strecken, die wir messen am Skelett, untersuchen. Wir können uns auch die Mikrostruktur des Knochens angucken, ob jetzt der Oberarmknochen besonders robust war, ja, oder besonders eben nicht robust, also sehr fragil, dann würde es eher was anderes indizieren. Naja, und letztendlich können wir es eben auch animieren.
Also ihr habt Simulationen, die ihr nutzt.
Ganz genau. Wir können das in 3D simulieren. Und das Spannende ist, dass wir es eben mit den Fährten, die Tiere verursachen, und auch mit den Grabgängen, mit den Kratzspuren, die in so einem Grabgang am Boden zu sehen sind, können wir abgleichen, welches Tier potenziell diesen Grabgang produziert haben kann und welches nicht.
Und das hat sich ja verändert in den letzten 20, 30 Jahren auf jeden Fall. Die Simulationstechnik.
Oh, definitiv.
Und auch ganz viel weitere Technik, die ihr heute nutzt. Ich meine, wenn man sich anguckt, die technische Entwicklung der letzten 30 Jahre einfach im Consumer Market, ist ja ein Wahnsinn. Und ja, das wird ja auch euch in der Forschung betreffen. Also welche Technik nutzt ihr denn heute?
Ja, also ich kann ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Als ich meine Diplomarbeit gemacht habe vor über 25 Jahren, da habe ich tatsächlich auch an Bewegungsanalysen gearbeitet, allerdings von säugetierverwandten Tieren. Da ging es um die Hinterextremität, ob die schon aufgerichtet war, so wie bei, ich sag jetzt mal, Hunden im Vergleich zu einem Leguan oder sowas, ne, die ja eher einen Spreizgang haben. Ja, und da habe ich das nicht digital gemacht, sondern ich habe da Abgüsse von den Knochen gemacht und habe die dann gegeneinander gehalten, davon Fotos gemacht und dann in verschiedenen Positionen, alles in 2D und dann da aber natürlich ein Bewegungsfreiraum rekonstruiert, ja. Und heute können wir das in 3D machen. Wir scannen ein Skelett. Wir isolieren den Knochen in 3D, sehen dann auch die Artikulationsfacette, also da, wo die anderen Knochen ansetzen, können dann eine Knorpelschicht, eine gewisse Dicke simulieren, können dem Programm sagen, so, der Knorpel war jetzt hier so und so viele Millimeter oder so. Und das wird dann einheitlich simuliert. Und dann kann der uns sagen, okay, also ist natürlich viel quantitativer, ne? Ja. Es ist alles viel, ja, ich meine, Filme haben sich entwickelt, alles entwickelt sich ständig. Es ist Wahnsinn, was da,
in
was da neu ist. 25
Jahren, ne?
Ja,
diesen
Wahnsinn.
Sprung. Wow, Wahnsinn. Also wahrscheinlich auch nicht nur in der Forschung, sondern auch wie Wissenschaftskommunikation stattfindet. Steffen, ihr nutzt ja oder du nutzt ja heutzutage auch andere Wege. Es gibt andere Möglichkeiten, das zu erfahren, auch als Besucher, was stattgefunden hat, wie das Leben damals war, oder?
Ja, schon allein Social Media ist ja eine neue Technologie, sage ich mal, die für die Kommunikation hilfreich ist. Aber wir haben im Projekt extra auch eine Person eingestellt, Anastasia, die unsere Digitalkuratorin ist, die mit digitalen Medien experimentiert und innovative Formate rausbringt. Und in den letzten Jahren hat sie viel mit 360-Grad-Aufnahmen in der Grabungsstelle experimentiert. Da gab es jetzt schon Formate. Jörg zum Beispiel hat einen Vortrag unter einer Planetariumskuppel gehalten mit einer Projektion an der Decke über Romacker. Sie experimentiert viel mit Augmented Reality oder Virtual Reality-Formaten, also dass wir Apps haben, wie man dann Objekte aus der Forschung ins virtuelle, digitale projizieren kann, dass man damit arbeiten kann. Oder zum Beispiel eine interaktive Webseite, die man besuchen kann, also dass man die Grabung nicht wie eine normale Webseite einfach durchforstet, sondern dass man schon in einer 3D-Technik durchgeht. Also da ist viel Experiment dabei und momentan sind wir dabei, auch mit KI zu arbeiten, dass es auf der Webseite dann noch Ergänzungen gibt, die etwas lebendiger noch werden kann.
An dieser Stelle empfehle ich euch, mal auf der Bromacker Website vorbeizuschauen. Den Link dazu gibt's in den Shownotes. Jörg hatte auf dem Beats and Bones Festival einen Knochen mitgebracht. Der erste Knochenfund aus dem Bromacker entdeckt 1974 vom jungen Geologen Thomas Martens. Vorher gab es nur Fährten. Nur aus welchem Tier und von welchem Körperteil stammt es? Noch in der letzten Bromacker-Folge konnte das keiner sagen. Mittels CT-Scan wurde der Knochen digital untersucht und rekonstruiert und mit anderen Funden verglichen. Heute ist es klar, mit hoher Wahrscheinlichkeit ist es der Beckenknochen von Dimetrodon teutonis. Der kleinste seiner Art, Fleischfresser und Vorfahre der Säugetierlinie. Und auffällig mit Rückensegel. Was er damit gemacht hat, auch das wird vielleicht noch herausgefunden. Forschung braucht Zeit. Die Feststellung seines Beckenknochens hat immerhin gute 50 Jahre gebraucht.
Jetzt mal so ein Prozess beschrieben vom Fund, dass jemand aufschreit an der Grabungsstätte. Das ist ja dann tatsächlich manchmal so, dass jemand sagt, hier ist was, weil da ist ja auch Begeisterung mit dabei. Dann zur Analyse und dann zur wissenschaftlichen Erkenntnis kommen. Wie lange dauert so ein Prozess bei euch und wie lange dauert es, bis ihr zu einer Erkenntnis kommt, wo ihr sagt, die ist wirklich standhaft? Geht das heute schneller als vor 25 Jahren, weil andere Technik da ist, oder ist der Prozess trotzdem noch sehr langwierig? Weil manchmal macht ja auch neue Technik ein genaueres Hinschauen möglich, was dann aber wieder mehr Zeit kostet.
Ja, ist tatsächlich auch wieder eine super Frage, weil man kann es nicht so generell sagen, aber wenn ich jetzt daran denke, wie vor 120 oder 150 Jahren, wenn da ein Fossil gefunden wurde, dann wurde das ein bisschen präpariert und gut, dann müssten wir jetzt in den Tagebüchern von den Forschern von damals nachgucken, aber dann schreiben die einen kleinen Artikel, der besteht vielleicht aus 1,5 Seiten oder so, der beschreibt den ganzen Schädel, oder es ist ein Brief an den Kollegen, der den dann abschickt, ne? Und darin benennt er dann die Art. Ja, das ist natürlich relativ simpel jetzt, ne, sage ich jetzt mal. Für die damalige Zeit fantastisch, alles super. Wenn wir jetzt eine neue Art finden, müssen wir erstmal ganz viele Vergleiche ziehen. Wenn so ein Fund gemacht wird, klar, wir schreien Hurra, dann kommt das Stück in die Präparationswerkstatt, muss präpariert werden. Das dauert ja mehrere Wochen, Monate, manchmal sogar ein ganzes Jahr, so wie diese Gipskapsel, die wir vor 2-3 Jahren gefunden haben, wo eine ganze Grabkammer drin ist mit einem Skelett, fantastischer Fund. Und das muss dann eben auch erstmal aufgenommen werden, ne? Es muss präpariert werden. Da sind wir Wissenschaftler natürlich auch mit eingebunden, tauschen uns mit der Präparatorin aus, zeigen den Finger hier, da präparier doch da nochmal ein bisschen weiter, oder kannst du die Hand abnehmen, dann können wir die scannen, oder den Fuß und solche Sachen. Und dann muss das Ganze dokumentiert werden, illustratorisch oder mit einem Oberflächenscan oder CT-Scan. Dann muss der wiederum ausgewertet werden, segmentiert werden. Da muss das animiert werden, oder wir wollen noch die Verwandtschaftsverhältnisse rekonstruieren. Ich meine, je höher wir die Ansprüche an uns setzen, dass wir sagen, wow, das ist so spannend, das wollen wir in einer der besten Zeitschriften, die es in unserem Fachbereich gibt, publizieren, dann müssen wir auch mindestens 1, 2, 3, 4, 5 Analysemethoden auspacken. Und dann muss alles stimmen und dann muss auch jeder Satz perfekt sein. Ja, nur musst du dann irgendwann von diesem Perfektionistischen weg und sagen, okay, das ist jetzt mal gut und das schicke ich jetzt noch den Kollegen, die lesen sich das durch, man erarbeitet das zusammen und dann reicht man es ein und dann geht das in Begutachtungsprozess, dann kommt es vielleicht nochmal zurück, nee, da müsst ihr nochmal nacharbeiten oder so, und bis es dann publiziert ist, vergehen immer noch Jahre. Ja, also wir haben diesen Grabgang, diese Grabkammer mit den Kratzspuren, die wir am ersten Tag unserer ersten Grabung gefunden haben, 2020 im Herbst. Da haben wir ein Manuskript, was wir diesen Sommer einreichen wollen. Das ist 5 Jahre später.
Krass. Ne? Man muss schon ein bisschen geduldig sein.
Man muss geduldig sein, und das ist eben auch dann aber auch eine Erklärung den Geldgebern gegenüber. Also das Bundesministerium für Bildung und Forschung, was es ja jetzt noch gibt und was bald umbenannt wird, aber was natürlich uns auch diese ganzen Forschungsmöglichkeiten erst ermöglicht hat und auch die Wissenschaftskommunikation an die Öffentlichkeit. Das ist absolut einzigartig, aber dauert alles seine Zeit, und deswegen haben solche langwierigen Großprojekte auch ihre Berechtigung.
Und jetzt ist ja Bromark ein Kommunikationsprojekt, und jetzt ist die Frage, wie entscheidet ihr dann, wann ihr mit Forschungscontent öffentlich geht? Und wann haltet ihr lieber noch was zurück? Also ihr müsst ja wahrscheinlich bestimmte Analyseprozesse schon durchlaufen sein, bevor ihr sagt, ja, wir sind uns zwar relativ sicher, aber noch kommunizieren wir es nicht.
Genau, das ist eine Herausforderung in dem Projekt auf jeden Fall gewesen, weil wir wollten eigentlich von Anfang an immer die Prozesse direkt zeigen, also was passiert gerade, konnten es aber häufig auch gar nicht direkt zeigen, weil es genau um Erkenntnisse ging, die wir direkt vor Ort hatten, und dann mussten Inhalte noch zurückgehalten werden. Also es war immer ein Hin und Her, können wir bestimmte Sachen nennen, können wir bestimmte Sachen zeigen, oder müssen wir immer darauf achten, wird das noch publiziert und könnte es Probleme geben in der späteren Publikation. Vielleicht werden Sachen abgelehnt, nur weil sie irgendwo schon mal aufgetaucht sind, also das ist möglich. Und wir waren immer vorsichtig bei den Inhalten, es wurde immer mit den Forschenden abgesprochen, was dürfen wir zeigen, was nicht. Aber ja, es war schon nicht so einfach, hochaktuellste Forschungsthemen, die noch nicht durch die gesamte Community in der Forschungswelt durchgingen, noch nicht peer-reviewed, publiziert wurden, öffentlich waren. Also das war auf jeden Fall eine Herausforderung. Aber wir haben es versucht, bestmöglich zu machen, und es wird ja schon seit Jahrzehnten geforscht am Bromark. Also wir konnten auch auf viele Informationen auch aus der Vergangenheit zurückgreifen, die trotzdem hilfreich waren, aktuelle Prozesse zu zeigen.
Steffen, du machst ja die Wissenschaftskommunikation, denn Bromark war ja oder ist ja ein ausgeschriebenes Kommunikationsprojekt, ne? Inwiefern nutzt ihr Humor als Mittel, um das ganze Projekt nach außen zu repräsentieren? Oder ist da eigentlich mehr Seriosität geboten und dass man die Informationen einfach klar vermittelt?
Beides ist, glaube ich, wichtig. Wir haben im Projekt, glaube ich, nie forciert, lustig zu sein oder Humor zu nutzen.
Aber wenn man sich so manchmal die Instagram-Stories anguckt oder die Reels, dann ist das wahrscheinlich nicht immer alles so von offizieller Stelle gekommen, sondern es hat sich auch entwickelt, ne?
Das kommt von den Menschen, die da arbeiten, raus, was ich ganz toll finde. Unser Team ist einfach super lustig.
Okay.
Die haben viele Ideen. Zum Beispiel bei Social Media gab es viele Möglichkeiten, wie sie sich austoben konnten, diese Kreativität mal auszulassen. Und dadurch ist der Kanal auch so erfolgreich und so lustig, weil genau der Humor darüber kommt, weil es wahrscheinlich im Alltag weniger Möglichkeiten gibt, sich vor Fachpublikum so humoristisch über Themen auszutauschen. Und der Kanal hat das geboten. Und ja, es macht Spaß, sich das anzugucken. Und ich glaube, Humor öffnet immer irgendwelche Tore und Türen, Leute zu erreichen, die sich sonst vielleicht nie mit der Wissenschaft auseinandergesetzt haben und lockt Leute an.
Und Stichwort da Social Media. Funktioniert Social Media gut als Plattform für die Forschung? Ist da was viral gegangen? Oder ist das eher ein Nebenprojekt? Wie handhabt ihr das?
Unser Instagram-Kanal Bromacker Chroniken war auf jeden Fall von Anfang an schon ein Projekt, was wir machen wollten, was wir zeigen wollten, weil wir wissen, dass Social Media auch einfach eine gute Plattform ist, Inhalte rüberzubringen. Wir können darüber niederschwellig Inhalte der Wissenschaft kommunizieren, können aber auch Leute erreichen, um sie anzulocken, an den Bromacker vorbeizukommen. Und ja, das war beides. Wir haben schon geguckt, dass das Team, das sind vor allen Dingen die Forschenden selbst im Projekt, dass sie sich nicht zu viel Zeit nehmen für die Wissenschaftskommunikation, weil wir sicherlich alle wissen, dass Social Media immer viel Zeit frisst und sehr aufwendig ist. Und gleichzeitig hatten wir aber auch Glück, dass wir immer wieder Zeiten hatten, wo es Forschende gab, die sich Zeit dafür genommen haben, die gerne sich Gedanken darüber gemacht haben und dass sie so viel Freiraum hatten, sich da auszutoben. Und die Grabung war immer auch Plattform dafür, sich mal zwischen dem Hammern und zwischen dem körperlichen Einsatz vielleicht auch mal auszutoben und kreativ zu werden, abends beim Abendessen dann nochmal irgendwelche Witze zu haben und drüber nachzudenken, ach cool, das könnte man vielleicht auch als Posting nutzen.
Ja.
Also für uns war es ein Erfolg und wichtig, dass wir das gemacht haben.
Soziale Medien, das ist der eine Part, aber ist ja auf jeden Fall nicht der Hauptfokus deiner Arbeit. Was gehört denn alles zu deiner Arbeit?
Im Grunde ist meine Arbeit sehr vielseitig. Angefangen hat es im Grunde, dass ich das Team, die verschiedenen Projektpartner, wir sind ja vier große Partner, die drei in Thüringen und wir als Berlin Institut als Museum, die erstmal alle zusammenzubringen, dass wir alle eine Idee vom Projekt haben, dass wir gemeinsam an Zielen arbeiten, die gemeinsam erstmal definieren und uns überlegen, was wollen wir eigentlich in diesen 5 Jahren erreichen. Da habe ich ganz viele Workshops am Anfang mit dem Team gemacht und regelmäßige Projekttage oder Projekttreffen organisiert. Ganz viel interne Kommunikation geschaut, dass wir Kanäle haben, wie kommunizieren wir, wie erreichen wir auch alle im Projekt, wie erreichen wir das gesamte Team. Das war so die interne Kommunikation und das nächste war natürlich dann auch die externe Kommunikation, zu schauen, wie können wir nach außen auftreten, wie sehen wir als Projekt aus. Zum Beispiel, wir haben ein Logo, wir haben ein Corporate Design, wie sprechen wir, welche Botschaften wollen wir haben, was sind unsere Alleinstellungsmerkmale. Und dann geht's weiter, wo kommunizieren wir das bei Veranstaltungen, ne? Dass wir dann gemeinsam mit dem Team Veranstaltungen überlegt haben, während der Grabung zum Beispiel, dass wir Führungen anbieten oder dass wir Familienfeste machen oder Familienprogramme anbieten, dass wir eine Ausstellung noch in Gotha haben oder dass wir bei der Langen Nacht der Museen hier in Berlin oder bei der Langen Nacht der Wissenschaften vertreten sind. Und ganz viel Pressearbeit, ganz viel Medienkommunikation, also dass wir ganz viel Medienvertreter in auch an der Grabungsstelle haben, dass wir sichtbar sind. Auch in der Politik war uns wichtig, sichtbar zu sein, also dass wir so strategische Kommunikationskonzepte haben. Wie erreichen wir lokale Politikerinnen, auch vielleicht Bundespolitik? Also wie können wir uns sichtbarer machen? Wie können wir relevant werden? Wie können wir ein touristischer Reiseanlass werden? Wie schaffen wir es, dass aus ganz Deutschland und idealerweise auch ganz Europa Leute zum Bromacker kommen und sich Sachen angucken? Also das war im Grunde meine Aufgabe im Projekt, zu schauen, dass alle Partner zusammenarbeiten und dass wir gemeinsam nach außen treten können, sichtbar werden und Leute anziehen.
Und gibt es Momente oder Aktionen, die dir besonders hängen geblieben sind im Rahmen der Wissenschaftskommunikation?
Da habe ich, glaube ich, zwei Sachen, die mir besonders so in Erinnerung geblieben sind, dass vor allem eins die Reaktion auf unseren ersten Podcast, unsere erste Podcast-Aufnahme hier in Beats and Bones.
Ach, wirklich?
Okay. Ja, da hat uns eine Familie, die gerade Urlaub gemacht hat und während des Urlaubs auf den Podcast gestoßen ist, uns kontaktiert, kam plötzlich am Bromacker vorbei und hat uns mehrere Jahre hintereinander besucht, weil sie so fasziniert waren, einerseits von Beats and Bones, aber auch von der Bromacker-Folge. Also die waren irgendwie, haben sich sofort in uns verliebt, sage ich jetzt mal, und wollten uns kennenlernen, wollten vorbeikommen und waren dann mehrere Jahre hintereinander bei uns. Und ich habe ihnen dann sogar noch in Berlin eine Führung gegeben in der Ausstellung. Also sie sind rumgereist und die haben jetzt nicht in Thüringen gewohnt, sondern in Nordrhein-Westfalen.
Also die auch Strecken dann, ne?
Genau. Und das war, das war für uns eine Ehre, dass die vorbeikommen. Und auf jeden Fall möchte ich euch erstmal hier grüßen. Wenn ihr das sicherlich auch wieder hört. Und das Zweite war, das war auch eines meiner Erfolgs oder meiner liebsten Momente, sage ich jetzt mal. Das war ein Workshop, den wir, glaube ich, 2023 gemacht haben am Gymnasium Ernestinum in Gotha. Das war ein Schreibworkshop mit einer Schreibtrainerin und Schreibdozentin Jana Franke aus Potsdam und mit meiner Kollegin Maria Schulz von der Friedenstein Stiftung, also einer unserer Projektpartnerinnen. Da haben wir einen Schreibworkshop gemacht, ein kreatives Arbeiten, und wir wollten schauen, ob man komplexe wissenschaftliche Inhalte auch auf anderen Wegen kommunizieren kann, und das über kreatives Schreiben. Das war ein 6-tägiger Workshop, der verteilt war über 3 Monate. Und wir haben mit 24 Schülerinnen im Alter von 11 bis 14 Jahren, glaube ich, waren sie alt, also jahrgangsübergreifend, ganztägige Kurse gehabt. Es gab dann immer kleine Impulsvorträge von Forschenden, entweder am Bromacker oder in der Ausstellung oder in der Sammlung, in der Präparationswerkstatt, oder auch Thomas Martens als Entdecker kam mal vorbei. Und die Kinder konnten sich austauschen. Also die sind ins Gespräch gekommen. Es gab zwar eine kleine Einführung thematisch, aber eigentlich war das Wichtigste, dass sie in den Austausch kommen und dass sie inspiriert werden. Und darüber wurden sie dann über die Schreibtrainerin instruiert, wie man das kreativ umarbeiten konnte. Und was ich toll fand, sie hatten keine Regeln. Sie hatten keinen, die Aufgabe war nicht, schreibt eine Kurzgeschichte, schreibt ein Gedicht, sondern macht, was ihr wollt. Ihr könnt kreativ sein, ihr könnt malen, ihr könnt tanzen, ihr könnt euch was überlegen. Und zum Schluss war das also es war unglaublich. Die haben so viele Geschichten geschrieben, so viele Gedichte, so viele Bilder, so viel Ergebnisse, dass wir daraus ein Buch gestalten konnten. Und weil wir während der Zusammenstellung dieses Buches gemerkt haben, dass das so ein Wahnsinn ist, also was da rauskam, so ein tolles Ergebnis, haben wir dann auch noch eine Ausstellung draus gemacht, die dann auch noch in Gotha zu sehen ist. Es gab eine Lesung dann, also eine Buchvorstellung, und das war wirklich ein großer Erfolg. Die Kinder waren stolz, was sie geleistet haben. Sie waren dann auch in diesem Buch zu sehen und in dieser Ausstellung, also ihre Ergebnisse. Und ja, das war, wir haben viele Reaktionen von den Eltern bekommen, von den Lehrern, dass sie begeistert waren, was ihre Kinder da erzeugt haben. Und die Kinder selbst konnten sich immer mehr vorstellen, auch in der Wissenschaft zu arbeiten, was für uns natürlich auch ganz Tolles.
Den Nachwuchs von morgen heranziehen.
Genau.
Es wird schon sehr lange am Bromacker geforscht. Jetzt ist die Frage, wie es da weitergeht. Ist die Grabungsstätte irgendwann komplett erschlossen? Wann hört man auf? Wann sagt ihr, jetzt ist genug? Und vor allem, wann steht die nächste Grabung an?
Ja, also das Letzte zuerst. Die nächste Grabung steht jetzt im Juni an. Wir sind vom 1. bis zum 21. Juni da. Also erster Grabungstag ist, glaube ich, Montag, der 2. Juni bis Freitag, der 20.
Sonnencreme wieder mitnehmen, ne?
Ganz genau. Allerdings sind wir normalerweise im Hochsommer da, Juli, August, in den Sommerferien.
Weil
unsere Förderperiode derzeit bis Ende Juli 2025 noch geht.
Okay.
Ja, wir stellen gerade einen Antrag auf eine kostenneutrale Laufzeitverlängerung, weil wir unsere Projektziele einfach noch nicht erreichen konnten. Mhm. Das ist gang und gäbe, das ist nichts Außergewöhnliches, aber muss alles mit rechten Dingen zugehen, und wir müssen das beantragen, und das geht hoffentlich durch. Und dann sind wir zumindest noch bis Ende 2025 da. Es gibt allerdings auch Bemühungen darüber hinaus. Steffen hat schon angesprochen, dass wir sehr viel Lobbyismus auf Landes- und Bundesebene mit der Politik, mit der Öffentlichkeit betrieben haben, wo wir eben auch ganz klar darstellen, hier ist eine einzigartige Fossilfundstelle. Wir haben jetzt gerade Momentum erreicht, und das hat einen UNESCO-Welterbestatus quasi, oder ist ja auch in einem UNESCO-Geopark. Und es ist so spannend, das hat Potenzial für die nächsten Jahrzehnte. Hier muss weiter geforscht werden, und die Infrastruktur, die muss vorhanden sein in Thüringen. Und ja, und da gibt es tatsächlich jetzt von der Landesseite positive Signale, dass es dort weitergeht, dass Ausgrabungen idealerweise auch die nächsten Jahre stattfinden und wir dort auch die Öffentlichkeit weiterhin auf dem Laufenden halten können. Aber du hast ja auch gefragt, ja, wie lange macht man das? Wir graben ja nicht einfach nur des Grabens Willens, sondern solange wir neue Sachen finden, ne? So neue Tiere, neue Arten. Da gibt es so eine Entdeckungskurve, die man sich selbst aufzeichnen oder malen kann. Da würde man auf der X-Achse die Jahreszahlen haben und auf der Y-Achse neue Arten. Und wenn wir, ja, wir fangen so ein bisschen langsam an und wenn jetzt vor 100 Jahren so die ersten Spurenfossilien beschrieben wurden und dann, ich glaube, das erste Wirbeltier wurde benannt 1991, Thuringothyris, auch ein kleines Reptil. Und dann ging es ein bisschen steiler nach oben. Und solange diese Kurve steil nach oben geht, ist alles super. Und sobald wir dann aber ein Plateau erreichen, dass also nicht mehr so viele Arten gefunden werden oder dann erst in 10 Jahren wieder oder in 50 Jahren oder in 100 Jahren, dann erreichen wir ein Plateau und da würden wir sagen, okay, hier haben wir eine gewisse Sättigung erreicht. Ja, aber selbst dann macht es eigentlich keinen Sinn, aufzuhören oder eigentlich ist es gerade besonders gut, dann weiter zu graben, weil wir nicht von jedem Tier alles wissen. Ja, also wir haben hier, ich sag jetzt mal, etwa 15 verschiedene Wirbeltierarten. Manche sind komplett bekannt, wie Orobates oder Samuria oder Oidibarmus quasi, von der Nasenspitze bis zur Schwanzspitze. Und von anderen haben wir aber nur einen Schädel oder noch eine Vorderextremität, so wie bei Bromeopteron, dem Mikrosaurier. Und je mehr wir haben, desto mehr können wir auch herausfinden, wie die, wir sagen dazu, intraspezifische Variabilität war, also wie variabel die Morphologie, die Anatomie innerhalb einer Population ist. Bei uns Menschen, manche haben lange Nasen, manche haben große Ohren oder lange Beine oder derartiges. Ja, und sowas können wir eben auch herausfinden. Oder zum Beispiel auch ein Sexualdimorphismus. Wie sahen die Weibchen aus? Wie sahen die Männchen aus? Oder derartige Sachen. Und das können wir anhand eines Tieres gar nicht feststellen. Und wenn wir zum Beispiel eine Hypothese aufstellen, oh, der hat das gegessen oder der hat sich so und so bewegt und dann finden wir plötzlich ein zweites und ein drittes Stück und die zeigen uns was anderes, dann können wir quasi unsere vorherigen Hypothesen ja auch damit testen. Also je mehr Daten wir haben, desto besser. Denn wir können eben nicht in den Wald rausgehen und so viele, ich weiß jetzt nicht was, Borkenkäfer, Eichhörnchen sammeln, wie wir wollen, sondern wir müssen, also Fossilien sind dann doch selten.
Jetzt sind wir heute ein bisschen eingetaucht, wieder einmal in das Bromaker-Projekt. Wenn ich noch weiter tauchen möchte und sage, ich möchte mich erstmal digital informieren, wo seid ihr vertreten, wo kann ich mich informieren, wo kann meine digitale Reise losgehen nach dem Podcast?
Also genau, ich wollte nämlich gerade sagen, zuerst erstmal die erste Podcast-Folge hören und die hört ihr ja jetzt hier gerade schon, die zweite. Dann unbedingt auf unseren Instagram-Kanal Bromacker-Chroniken kommen. Da seht ihr, glaube ich, am besten und am meisten, wie das Jahr von uns aussieht, was wir machen, wie die Grabung läuft. Und auf jeden Fall kommt ihr am besten noch viel lieber zu uns an die Grabung und besucht uns vor Ort. Also wir graben ja wieder ab dem 2. Juni, da könnt ihr vorbeikommen. Wir haben einen Besucherbereich und da seid ihr alle herzlich willkommen und wir zeigen euch alles, was wir können.
Und wir haben, wie immer, zum Ende dieses Podcasts noch eine Schätzfrage mitgebracht. Wir haben ja einen treuen Kooperationspartner, der diesen Podcast möglich macht, die Berliner Sparkasse. Und auf dem Instagram-Account der Berliner Sparkasse und vom MFM Berlin sind die Hörer vom Podcast immer schon vor der nächsten Beats and Bones Folge gefragt. Es gibt dann nämlich ein Reel mit einer Schätzfrage und die wird dann hier aufgelöst. Darum diese Schätzfrage habe ich mitgebracht. Steffen Jörg, ich bin gespannt, was die Antwort ist. Wie tief unter der Erdoberfläche liegen die Fossilien am Bromacker in der Regel? Bis 2 Meter A oder ab 2 Meter R?
Ja, sehr gute Frage. Also beim Bromacker ist es tatsächlich so, dass die ersten 2 Meter von der Oberfläche potenziell Fossilien enthalten haben, die wir aber gar nicht mehr entdecken können, weil dort durch die eiszeitliche Verwitterung alles quasi zunichte gemacht ist und auch durch die Bodenbildung. Wir sind hier ja in Mitteleuropa, wo wir immer einen ordentlichen Thüringer Wald haben, hier zumindest in dem Fall. Und unter 2 Metern ist es tatsächlich so, dass wir dort die ersten Fossilien auch erhalten haben. Und da gibt es auch kein Ende, 2 bis 5 oder 2 bis 10. Also im Prinzip kann man auch 10, 20 Meter tiefer Fossilien finden. Das ist ja das Tolle. Wenn sie einmal nach unten kommen, Hauptsache sie kommen wieder hoch, dann finden wir sie auch. Es sei denn, sie sind schon extrem metamorph überprägt, wenn wir zu nah an den Erdmantel rankommen. Oder ja, die Bromacker-Fossilien finden wir tatsächlich ab 2 Meter.
Okay, wunderbar. Jörg, Steffen, vielen Dank, dass ihr wieder da wart. Und ja, ich freue mich auf die 3. Folge, vielleicht dann wieder in 3 Jahren.
Sehr gerne, ja. Danke dir.
Wir sind dabei.
Wenn ihr Lust bekommen habt, Jörg und Steffen auf dem Bromacker zu besuchen, ab dem 2. Juni geht's da wieder los. Und für alle, die es nicht persönlich schaffen, aber trotzdem live dabei sein wollen, gibt es vom 2. bis 21. Juni immer mittwochs um 11 Uhr einen Livestream auf dem Instagram-Account vom Museum für Naturkunde. Die Aufzeichnung könnt ihr euch auch im Nachhinein noch anschauen. Bis dahin hört gerne fleißig weiter hier rein. Wenn es euch gefällt, lasst uns doch Sternchen bei Spotify da oder einen Kommentar. Darüber freuen wir uns. Also, schön, dass ihr wieder dabei wart. Bis in 2 Wochen. Tschüss.